HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Guten Abend.
Fehler. The Academy Award for Best Picture.
Fehler.
Come on.
La La Land.
I'm sorry. No. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
Moonlight won. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing.
This is not a joke. Moonlight has won Best Picture.
Warren, what did you do?
Fehler.
I opened the envelope, and it said, Emma Stone, La La Land.
Fehler.
I'm going to be really proud to hand this to my friends from Moonlight.
I fucking love Moonlight. God, I love Moonlight so much. I am so excited for Moonlight.
If every person watching the show, I don't want to get too serious, but there are millions.
Wenn jeder, der diese Sendung sieht, und das sind viele Millionen, einem anderen die Hand reicht, jemandem, der anderer Meinung ist und mit ihm eine positive, besonnene Unterhaltung hat, nicht als Progressive und Konservative, sondern als Amerikaner, dann können wir Amerika wieder großartig machen.
Sowas hat es in der fast 90-jährigen Geschichte der Oscar-Verleihung noch nie gegeben. Weil sie den falschen Umschlag haben, küren die beiden Altstars Faye Dunaway und Warren Beatty den falschen Film und überreichen dem falschen Team den Oscar für den besten Film. Die Gewinner jubeln, einer fängt schon mal an, sich zu bedanken, aber gleich darauf ist der Traum schon wieder aus. Nach kurzer Verwirrung stürmen die Konkurrenten freudig auf die Bühne und der Goldjunge namens Oscar wechselt die Besitzer. Verlierer und Gewinner stehen zusammen auf der Bühne, erstmal irritiert rum, klar, bewahren aber Haltung und ziehen sich eigentlich ganz cool aus der Affäre. Anders aber die Firma, die für die Stimmauszählung und die richtigen Umschläge mit den Gewinnernamen verantwortlich ist, die hat jetzt den Spott und den Schaden, jetzt grübelt nämlich ganz Hollywood, wie konnte es nur zu dieser Panne kommen? In den sozialen Medien postete ein Spaßvogel sofort, es war Putin. Aber der war's nicht. Und auch nicht Donald Trump, obwohl der sicher diesen Flop dem Hollywood-Establishment gegönnt hat. Die Filmleute unterstützen ja mehrheitlich die Demokratische Partei. Und so war allgemein erwartet worden, dass Trump gestern in den Dankesreden ganz schön sein Fett abbekommen würde. So kam's aber nicht. Und so korrigierte die Oscar-Nacht gleich mehrfach die Erwartungen. Wolfgang Stuflesser.
La La Land.
Genau 2 Minuten und 20 Sekunden war La La Land bester Film des Jahres. Und dann nicht mehr.
We lost, by the way, but, you know.
Guys, I'm sorry.
No, there's a mistake. Moonlight, you guys won best picture.
Ja, das sollte nicht passieren. Und man möchte sich gar nicht ausdenken, welche Achterbahnfahrt der Gefühle die Teams hinter beiden Filmen durchgemacht haben in diesen 2,5 Minuten. Was mich beeindruckt, ist aber, wie respektvoll die Produzenten und Regisseure miteinander umgegangen sind. La La Land-Produzent Jordan Horowitz sagte nur Sekunden, nachdem er von dem Fehler erfahren hatte, er werde sehr stolz sein, den Oscar seinen Freunden von Moonlight zu übergeben.
I'm gonna be really proud to hand this to my friends from Moonlight.
Im Vorfeld dieser Oscar-Verleihung war viel davon die Rede, wie politisch der Abend werden würde. Und ja, es gab starke Statements, allen voran vom iranischen Regisseur Asghar Farhadi, der ganz bewusst gar nicht nach L.A. gekommen war und seine Dankesrede vorlesen ließ. Aber wer die anderen USA erleben will, das Land, das nicht von Donald Trump und seinem Nationalismus und Egoismus geprägt ist, Stichwort America First und Make America Great Again, wer dieses Amerika erleben will, muss sich eigentlich nur die Art und Weise anschauen, wie die Akteure an diesem Abend mit dem dummen Fehler umgegangen sind.
You guys see that?
Emma Stone, die gerade für La La Land den Preis als beste Hauptdarstellerin bekommen hatte, kriegte sich hinter der Bühne gar nicht mehr ein und erzählte den Journalisten, wie sehr sie den Konkurrenten Moonlight liebt.
I fucking love Moonlight. God, I love Moonlight so much. I am so excited for Moonlight.
Ich sag's mal so, wäre Donald Trump Produzent oder Hauptdarsteller von La La Land, hätte die Reaktion sicher anders ausgesehen. Klar, es geht am Ende nur um eine Preisverleihung, aber gerade in diese beiden Filme haben die Macher unglaublich viel Herzblut und auch Zeit investiert. Damien Chazelle hat das Drehbuch zu La La Land noch auf der Uni angefangen und hat sich 2 Jahre lang Absagen von Hollywood-Studios abgeholt, als er das Projekt vorgeschlagen hat. Und Regisseur Barry Jenkins erzählt in Moonlight eine Geschichte, die seiner eigenen ganz ähnlich ist. Als dann zunächst La La Land als bester Film verkündet wurde, habe er applaudiert und das Ergebnis akzeptiert, sagt Jenkins, weil alle nominierten Filme den Preis verdient gehabt hätten.
I think all the movies that were nominated were worthy, so I accepted the result. I applauded like everyone else.
Und statt dann noch von sich und seinen Leistungen zu reden, bat er die Journalisten, etwas zu notieren.
Please write this down. The folks from La La Land were so gracious.
Die Leute von La La Land waren so würdevoll. Ich kann mir nicht vorstellen, in ihrer Lage zu sein und das tun zu müssen. Wir haben in den vergangenen 6 Monaten viel Zeit miteinander verbracht und ich war heute Abend erstmal sprachlos. Nicht, weil wir gewonnen haben, sondern weil sie sich so würdevoll verhalten haben.
I was speechless because it was so gracious of them to do that.
Und über der verpatzten Preisvergabe übersieht man zu leicht, was für ein Film da gewonnen hat. Moonlight erzählt vom Aufwachsen eines schwarzen, schwulen jungen Mannes in ärmsten Verhältnissen in Miami, vom Kind bis zum Erwachsenen. Dieser Film und nicht die schöne, nostalgische Selbstbespiegelung Hollywoods in La La Land gewann den wichtigsten Oscar. Filmemacherin Ava DuVernay.
We can't forget a $1.5 million
ein Independent-Film, der für 1,5 Millionen Dollar gedreht wurde, eine Geschichte über schwarze, schwule, arme Jungen, wurde von der Academy zum besten Film des Jahres gewählt. Das heißt schon was. Und auch La La Land kann mit seinen 6 Oscars natürlich hoch zufrieden sein. Es war am Ende so, als hätte Moderator Jimmy Kimmel mit seinem Aufruf vom Anfang der Show richtig gelegen. Wenn jeder, der diese Sendung sieht, und das sind viele Millionen, einem anderen die Hand reicht, jemandem, der anderer Meinung ist und mit ihm eine positive, besonnene Unterhaltung hat, nicht als Progressive und Konservative, sondern als Amerikaner, dann können wir Amerika wieder großartig machen. Natürlich war das Ende der Oscarverleihung eigentlich nur ein dämlicher Fehler. Aber es wurde auch zum kleinen Anlass, der Welt zu zeigen, dass es eben immer noch diese anderen USA gibt. Auch deswegen war es ein Oscarabend für die Geschichtsbücher.
Auch Michael Kenzer war dabei, der Medienkurator des Deutschen Filminstituts in Frankfurt. Er hat das Publikum dort durch die gestrige Oscarnacht gebracht, durch die Live-Übertragung aus Hollywood im Filmmuseum. Guten Abend, Herr Kenzer.
Guten Abend.
Oscar-Verleihungen sind normalerweise super perfekt durchgeplant, bis in die Sekunde. Gestern aber nicht. Hat das nicht einen ganz eigenen, ganz überraschenden Akzent gesetzt, so wie es gute Filme tun sollen?
Ja, das hat es auf jeden Fall. Ich meine, bis zu diesem Zeitpunkt gab es ja eigentlich keine größeren Überraschungen bei der Verleihung. Also weder bei den Gewinnern noch bei irgendwelchen Dankesreden oder der Moderation. Obwohl ja im Vorfeld viel spekuliert wurde, dass das sehr politisch würde, war es das ja am Ende eigentlich gar nicht. Und letzten Endes war auch diese Show nur Durchschnitt. Und dann plötzlich ganz am Ende dieser Moment, das war schon witzig zu sehen, auch bei unserer Veranstaltung im Filmmuseum. Es war 6 Uhr morgens, alle haben die Nacht durchgemacht, sind müde. Und plötzlich passiert das und alle wachen auf, schauen sich verwirrt an und fragen sich, was ist denn da jetzt los? Also durch diesen Vorfall, diesen überraschenden Akzent, wie Sie sagen, ist es auf jeden Fall eine Oscarshow geworden, die noch lange in Erinnerung bleiben wird und die in die Filmgeschichtsbücher eingehen wird, ja.
Aber jetzt steht das Wirtschaftsprüfungsunternehmen PricewaterhouseCoopers am Pranger. Die zählen die Stimmen der Academy seit 83 Jahren und schreiben auch die Kärtchen mit den Namen der Gewinnertüten, die ein. Das ist eine Sache fast so ernst wie die Wahl des amerikanischen Präsidenten. Umso erstaunlicher die Panne.
Ja, das ist natürlich eine ernste Angelegenheit, beziehungsweise es ist unglaublich peinlich, was da passiert ist und wird dem Ruf der Firma generell sicher nicht gut tun. Sowas darf einfach nicht passieren, jedenfalls nicht beim besten Film. Wenn es jetzt zum Beispiel die Kategorie bester Tonschnitt gewesen wäre, dann würden da jetzt sicher nicht so viele Leute drüber reden und rätseln. Und das mit den versiegelten Umschlägen, das wurde damals ja überhaupt erst wegen eines ähnlich großen Fauxpas eingeführt. Das war 1940, als die Academy den Zeitungen in Los Angeles die Namen der Gewinner schon vorab mitgeteilt hat, damit die das pünktlich in ihren Spätausgaben veröffentlichen können. Und dann hat die LA Times aber bereits in ihrer Abendausgabe, noch während die Verleihung lief, die Namen publiziert. Und so wussten die Nominierten schon vorher, ob sie gewinnen würden oder nicht. Und das war natürlich unhaltbar. Und bereits im nächsten Jahr hat die Academy dann die Umschläge mit absoluter Geheimhaltung eingeführt. Aber dass sowas wie letzte Nacht passieren könnte, das haben sie sich sicher dabei nicht gedacht. Aber gut, rund 80 Jahre lang ist ja auch alles gut gegangen.
Pannen wecken Aufmerksamkeit, das mal sicher. Für den Gewinnerfilm, der hier bei uns erst am 9. März anläuft, für Moonlight, ist das doch eine riesige Reklame, oder?
Ja, auf jeden Fall. Der Oscar ist einerseits natürlich ein Qualitätssymbol, über das sich durchaus streiten lässt, aber er ist auch und vor allem ein Marketing-Tool, das die entsprechenden Verleihfirmen gerne und gebührend auskosten. Ob auf dem Plakat, im Trailer, in irgendwelchen Artikeln oder sonst wo, mit dem Prestige des Oscar-Gewinns wird um Zuschauer geworben. Und das hat auf jeden Fall einen positiven ökonomischen Effekt. Ein Film wie Moonlight mit einem solch schwierigen Thema, der würde normalerweise in unserer Kinolandschaft kaum wahrgenommen. Aber dank der drei Oscars, vor allem dank des Preises als Best Picture, würde er jetzt einen regelrechten Boost bekommen und werden ihn viel mehr Leute im Kino anschauen, als das vorher der Fall gewesen wäre. Und in den USA, wo die Oscar-Filme ja in der Regel immer schon lange aus dem Kino wieder raus sind, wenn sie ausgezeichnet werden, bringt der Verleih sie nach der Verleihung nochmal ins Kino, weil er jetzt eben viel mehr potenzielle Zuschauer mit dem Film erreichen kann.
Sie haben für das Deutsche Filminstitut in Frankfurt vor Jahren die Ausstellung kuratiert, 85 Jahre Oscar für den besten Film. Einen falschen Umschlag gab es da nicht. Was war denn in den 85 Jahren für Sie das Highlight?
Also wenn es jetzt um Pannen geht, berühmt geworden ist da ein Moment in der Verleihung 1974, als plötzlich ein nackter Mann über die Bühne gerannt ist, als David Niven eine Anmoderation gemacht hat. Splitterfasernackt lief da plötzlich einer hinten über die Bühne. Das war aber eigentlich ein sehr sympathischer Moment, weil Niven hat da ganz schlagfertig mit wunderbarem britischem Humor drauf reagiert. Und ich selbst, ich hatte auch eine kultverdächtige Panne mitbekommen, als ich bei der Verleihung 2014 als Zuschauer auch im Dolby Theater saß. Da sollte John Travolta die Let It Go-Sängerin Idina Menzel ankündigen und hat stattdessen einen ähnlich klingenden Fantasienamen genannt, Adele Dazeem, wo auch die Leute im Publikum gedacht haben, Moment, was hat er da gerade gesagt? Wen hat er da gerade angekündigt? Und später gab es dann sogar eine App, mit der man seinen Namen Travoltifyen konnte. Das heißt, man konnte seinen richtigen Namen eintippen und dann kam ein ganz neuer Fantasiename dabei heraus.
Michael Kenzer, Medienkurator des Deutschen Filminstituts in Frankfurt. Besten Dank. Ja, so viel Nostalgie, das muss jetzt schon sein. Filmkunst, das ist nämlich nicht nur eine gute Geschichte, sind nicht nur eindrucksvolle Schauspieler und Regisseure. Filmkunst ist auch nicht nur technische Innovation. Es sind auch die Musiken, die Emotionen verstärken. Die hier aus Dr. Zhivago von 1966. Der Komponist war übrigens der Franzose Maurice Scherr. Dreimal hat er den Oscar für die beste Filmmusik bekommen. Sie hören HR2 der Tag über einen Preis und seine Wirkung. Welche Filme die amerikanische Filmakademie mit ihren mehr als 6600 Mitgliedern als beste nominiert und auswählt, dieses Prozedere kam im vergangenen Jahr massiv unter Beschuss. Überwiegend weiß, männlich und alt seien die Mitglieder dieser Akademie und entsprechend deren Auswahl, hieß es, und wurde sogleich berühmt unter dem Hashtag #OscarsSoWhite. Das saß, das berührte einen Nerv, und stieß eine politische Debatte an, die längst überfällig war.
This is one of the happiest moments of my life.
Ambassador Hotel, Los Angeles, Februar 1940. Hattie McDaniel bekommt den Oscar für die beste weibliche Nebenrolle. Das Besondere, McDaniel ist die erste schwarze Schauspielerin, die für den damals zum 12. Mal vergebenen Oscar nominiert ist. In Vom Winde verweht spielt sie die Dienerin Mammy. Bei der Oscarverleihung muss McDaniel als Schwarze an einem extra Tisch sitzen. Das Hotel lässt eigentlich keine Schwarzen zu und macht für die Schauspielerin eine Ausnahme. In ihrer Dankesrede sagt McDaniel fast unterwürfig, sie hoffe, dass sie ihrer Rasse und der Filmindustrie immer Ehre machen werde.
I sincerely hope I shall always be a credit to my race and to the motion picture industry.
Zeitsprung ins Jahr 2002. Ganze 62 Jahre später gewinnt zum ersten Mal eine Schwarze den Preis für die beste Hauptrolle. Halle Berry kommt aus dem Schluchzen gar nicht mehr heraus.
This moment. So much bigger than me.
Dieser Moment sei so viel größer als sie, sagt sie, und widmet den Preis berühmten, ebenfalls schwarzen Kolleginnen und, wie sie sagt, jeder unbekannten, nicht weißen Kollegin, die nun eine Chance auf die Trophäe habe, weil diese Tür geöffnet worden sei.
Every nameless, faceless woman of color that now has a chance because this door tonight has been opened.
Wieder Zeitsprung, diesmal ins Jahr 2016.
The nominees are Kate Blanchett in Carol, Brie Larson in Room.
Das zweite Jahr in Folge sind bei den Oscars nur weiße Schauspielerinnen und Schauspieler nominiert. Keine Schwarzen, keine Latinos, keine Asiaten. Dabei machen diese Minderheiten zusammen fast 40% der US-Bevölkerung aus. Aber natürlich sollten Preise nicht nach Proporz vergeben werden. Waren die nicht weißen Schauspieler einfach nicht gut genug? Doch, sagt kein Geringerer als Steven Spielberg im Interview mit dem Hollywood Reporter.
I was surprised at some of the individuals who were not nominated. I was surprised at Idris.
Er nennt Idris Elba als Beispiel. Auch Will Smith, Abraham Atta und O'Shea Jackson Jr. wurden von der Kritik hoch gelobt, doch von der Academy ignoriert. Bei der intelligenten Rocky-Fortsetzung Creed wurde Nebendarsteller Sylvester Stallone nominiert, nicht aber Hauptdarsteller Michael B. Jordan und Regisseur und Drehbuchautor Ryan Coogler, der überhaupt erst die Idee hatte, Rockys Geschichte weiterzuerzählen. Oscar so white war der Hashtag, unter dem die Diskussion auf Twitter und in den sozialen Medien lief. Und bald ging es nicht nur um Schauspieler, sondern auch um farbige Cutter, Kameraleute oder Regisseure, für die es genauso schwer ist, in Hollywood Fuß zu fassen.
It's frustrating. The Academy is a symptom of an industry that is very much white.
Es sei frustrierend, sagt Franklin Leonard, selbst Schwarz und Filmproduzent. Er sieht die Academy allerdings nur als Symptom einer sehr weißen Filmindustrie. Schließlich ist die Academy eine Art erlesener Club der Filmschaffenden und bildet im Grunde nur die Verhältnisse in den Studios ab. Wie es dort aussieht, hat Spike Lee in seiner Dankesrede beim Ehrenpreis der Academy 2015 anschaulich erklärt.
When I go to offices, I see no black folks.
Wenn ich in den Filmstudios unterwegs bin, sehe ich keine Schwarzen. Außerdem Sicherheitsmann, der meinen Namen in einer Liste abhakt. Wenn man schwarz ist, wird man leichter Präsident der Vereinigten Staaten als Chef eines Studios.
It's easier to be the President of the United States as a black person than be the head of studio.
Letzter Zeitsprung, Januar 2017.
Mahershala Ali in Moonlight. Viola Davis in Fences. Denzel Washington in Fences.
Diesmal sind die Nominierungen deutlich breiter gestreut, sowohl bei den Darstellern als auch bei den Filmen. Moonlight, die Geschichte eines schwarzen, schwulen Jungen in Miami, ist 8-mal nominiert. Lion, der Film über einen indischen Jungen, der seiner Familie verloren geht, 6-mal. Und das Sozialdrama Fences mit Denzel Washington und Viola Davis 4-mal. Hidden Figures mit 3 Nominierungen war sogar ein ausgesprochener Kassenerfolg. Der Film erzählt die wahre Geschichte dreier schwarzer Mathematikerinnen und Ingenieurinnen beim Mondlandungsprogramm der NASA in den 60ern.
Die Testgruppe braucht einen Rechenexperten.
Dafür ist Catherine die Richtige. Sie berechnet alles, was Sie wollen.
Da drin war noch nie eine Farbige. Blamieren Sie mich nicht.
Ist es also vorbei mit Oscar So White? Klar ist, dass die meisten dieser Filme schon über Jahre in der Entwicklung waren, aber durch die Diskussion vermutlich eine erhöhte Aufmerksamkeit oder vielleicht etwas mehr Tempo durch die Studios bekommen haben. April Rain, die Journalistin, die den Hashtag erfunden hat, gibt im Interview mit dem Radiosender KPCC noch keine Entwarnung.
What we see for 2016,
es gibt in dieser Filmsaison mehr Filme, in denen es um die Lebenswelt von Schwarzen geht. Was aber weiter fehlt, sind Geschichten von Menschen anderer Hautfarbe oder anderer Randgruppen. Und darum geht es bei Oscars So White im Kern. Es war dahingehend immer noch ein ziemlich armseliges Kinojahr.
It's still been a relatively poor year.
Aber gestern ist der Film Moonlight als bester Film mit dem Oscar ausgezeichnet worden, immerhin. Verena Lücken, Filmkritiker der Filmkritikerin der FAZ, guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Hat sich mit dieser Wahl die Filmakademie rehabilitiert?
Ach, nein, das würde ich nicht sagen. Sie hat eine sehr richtige Entscheidung getroffen und diese Entscheidung ist keine entlang von Rassengrenzen, glaube ich. Moonlight ist einfach mit Abstand der beste, wirklich mit Abstand der beste Film des letzten Jahres gewesen. Dass er nun uns eine Welt zeigt, in der Weiße sozusagen nicht vorkommen, nämlich Liberty City in Miami, wo sich Weiße gar nicht hintrauen, hat, glaube ich, mit dem Erfolg des Filmes erstmal gar nichts zu tun. Das ist der Regisseur Barry Jenkins, kommt selber aus Liberty City, hat eine Filmausbildung gemacht und ist, was jetzt seine Ästhetik angeht, beeinflusst vom asiatischen Kino und vom europäischen Autorenkino, gar nicht so sehr von der relativ nicht so ganz umfangreichen Geschichte des Schwarzen, geschweige denn des schwarzen schwulen Films. Den gibt es ja auch, da gibt es auch eine ganz eigene Tradition. Das ist aber gar nicht seine Traditionslinie, sondern ästhetisch kommt er eigentlich eher aus dem, wie gesagt, aus dem asiatischen, europäischen Autorenkino und hat einfach diesen wunderbaren, großartigen Film gesehen, der jetzt in Deutschland erst nächste Woche anläuft.
Moonlight ist kein Film aus den großen Hollywood-Studios. Der wurde mit kleinem Budget gedreht, mit schwarzen Darstellern, in Szene gesetzt von einem schwarzen Regisseur. Sie haben ihn eben ein bisschen geschildert. Ändert das festgefügte Regeln für Erfolg in Hollywood?
Ich glaube, es ist ganz, die Oscars in diesem Jahr haben ganz deutlich gemacht, dass das unabhängige Kino, das Kino, das mit kleineren Budgets arbeitet, eine ganz andere Anerkennung erfährt, als das noch vor einigen Jahren der Fall war, als wirklich auch bei den Oscars die großen Studioproduktionen eigentlich die Preise unter sich ausmachten. Das ist nicht mehr so. Die großen Studioproduktionen, das sind ja vor allem Franchises wie Star Trek, Star Wars, die Marvel-Comic-Verfilmung, Superhelden-Verfilmung und so weiter, die sind bei den Oscars noch dabei in den sogenannten technischen Kategorien. Das klingt so ein bisschen abwertend, ist es natürlich gar nicht, weil da auch sehr viel Geld steckt. In den Kategorien werden diese großen Filme, teuren Filme und auch immensen Publikumsmagneten überall auf der Welt, werden die noch bedacht, aber in den Kategorien bester Film, Regisseur, Darsteller, Kamera, wo doch noch lebendige Menschen am Werk sind, kommen die nicht mehr vor. Ich glaube, das ist gar nicht in diesem Jahr eine neue Entwicklung, sondern es macht sich seit einigen Jahren bemerkbar und Moonlight ist da natürlich sozusagen eine Speerspitze. Der Film hat 1,5 Millionen gekostet. Das ist natürlich angesichts
ein Witz.
Ein Witz, genau. So ist es.
Den Oscar für den besten ausländischen Film bekam nicht, wie viele hier gehofft haben, der deutsche Toni Erdmann, sondern The Salesman des Iraners Asghar Farhadi. War das eine politische Entscheidung?
Das glaube ich wohl. Das ist nicht Asghar Farhadis stärkster Film, finde ich. Er hat ja schon mal einen Oscar bekommen für The Separation, der deutlich bessere Film ist. Aber ich glaube schon, es ging darum, ein Zeichen zu setzen gegen die Reisebeschränkungen, die Präsident Trump den Einreisewilligen den Reisenden in die Vereinigten Staaten auferlegt hat, wo er sagte, wir wollen keine Muslime ins Land lassen. Das ließ sich so zwar nicht aufrechterhalten, bekanntlicherweise, aber dass sie nun ausgerechnet einen Iraner auszeichnen, der von sich aus gesagt hat, unter den Umständen komme ich sowieso nicht, sondern lasse eine Erklärung vorlesen, in der er sehr klar seine Meinung zu dieser Art von Reisebeschränkung der Bewegungsfreiheit Ausdruck gegeben hat. Ich glaube schon, dass das politisch war. Andererseits glaube ich aber trotzdem nicht, dass Toni Erdmann ansonsten gewonnen hätte. Ich habe das immer nicht verstanden, warum die Leute denken, Toni Erdmann ist sozusagen eine sichere Bank. Also das habe ich nie gedacht, nicht weil ich was gegen den Film hätte, im Gegenteil, sondern weil ich glaube, dass der dann doch für das Academy, für die Academy-Mitglieder einfach zu kompliziert ist in seiner Mischung aus Komödie. Komödie ist bei den Oscars sowieso immer schwierig, da hat keine großen Chancen. Und diese Mischung aus Komödie und Globalisierungskritik sozusagen und Vater-Tochter-Beziehung, ich glaube nicht, dass das ansonsten die Wahl gewesen wäre.
Das war jetzt auch irgendwie kein Kompliment. Verena Lüken, Filmkritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Besten Dank. Und das hier, das kennen Sie auch alle. Und so weiter und so fort. Der Komponist Ennio Morricone bekam für diese grandiose Filmmusik 1968 übrigens keinen Oscar. Erst im vergangenen Jahr für seine Titelmusik zu dem Tarantino-Western The Hateful Eight. Moonlight aber hat in diesem Jahr den Oscar für den besten Film bekommen. Und wenn man sich die anderen Filme im Wettbewerb anschaut und die anderen Gewinner, dann ist das wichtigste Fazit nach dieser Oscar-Nacht: so viele Nicht-Weiße gab es in den Schauspielkategorien noch nie. Anders als zumindest in den beiden Jahren davor, wo überhaupt nur Weiße nominiert worden waren, was den Hashtag OscarsSoWhite provozierte. Und wie ist das im deutschen Film? Der ist, wie unsere Kollegin Hadija Haruna Oelker feststellt, mehrheitlich weiß. Auch in der Flüchtlingskomödie Willkommen bei den Hartmanns. Die hatte schon in den ersten 10 Tagen nach dem Start über 1 Million Zuschauer in deutschen Kinos. Aber kennt jemand den Namen des Schauspielers, der den Flüchtling spielt?
Diallo. Das ist der nigerianische Flüchtling, den die Münchner Familie Hartmann bei sich zu Hause aufgenommen hat. Vielen Dank auch. Jetzt hole ich meine ganze Familie nach, sagt Diallo. Herr Hartmann blickt entsetzt. Kleiner Scherz, sagt Diallo. Das tut er im Film Willkommen bei den Hartmanns aus dem vergangenen Jahr. Diallo wird vom belgischen Schauspieler Eric Kabongo gespielt. Auf dem Filmplakat sitzt er mittig zwischen seinen 3 Schauspielerkollegen, die namentlich genannt werden. Nur sein Name fehlt. Naja, kennt ja auch kein Schwein. Und schwarz ist er auch noch. So könnte man zumindest meinen. Deshalb geht auch ein Shitstorm gegen die Macher los. Unglücklicher als der Posterfauxpas erscheinen die Erklärungsversuche. Rassismus in der Filmindustrie sei nicht das Thema. Ist es aber doch, finde ich. Nicht nur, weil ich mich von dieser Art von Komödien sowieso nicht angesprochen fühle. Also ich meine die Filme, die vermeintlich über Rassismus aufklären wollen und ihn dann ständig produzieren, sondern vor allem, weil schwarze Deutsche wie ich auch gar nicht zur Zielgruppe zählen. Diese Filme sind auf ein weißes Publikum ausgerichtet. Identifikationspotenzial für mich also gleich null. Und auch wenn mir das heute nicht mehr so wichtig ist, als Kind hat die Darstellung schwarzer Menschen im Film sehr wohl meine Wahrnehmung geprägt. So gab es für mich keine deutschen Schauspielerinnen, Prominente oder Kinderstars, mit denen ich mich hätte identifizieren können, die so aussahen wie ich. Außer Momo vielleicht, beziehungsweise das Mädchen, das sie spielte, Rados Bokel. Ich begegnete ihr später an meiner weiterführenden Schule. Ein bisschen wer zum Anhimmeln. Das ist wichtig als Kind. Als Jugendliche, ich muss etwa 14 Jahre alt gewesen sein, eroberte dann die Moderatorin Arabella Kiesbauer den Talkshow-Himmel. Gut, sie war kein Filmstar, aber immerhin im Fernsehen. In der Schule wurde mir sofort der Spitzname Arabella verpasst. An Weihnachtsaufführungen mimte ich sie bei Theateraufführungen, auch wenn ich es eigentlich ätzend fand, mit ihr verglichen zu werden. Ihr seht euch so ähnlich. Stimmte gar nicht. aber wir waren eben beide schwarz und sie die einzige bekannte Prominente. Goldkettchenbehangene Zuhälter, lustige Dummköpfe oder Gewalttäter. In den wenigsten Fällen sind bis heute schwarze Menschen in ihren Filmrollen in Deutschland intellektuell und im Fernsehen nur in Ausnahmefällen als Anwälte zu sehen. Es ist das Resultat einer langen Filmgeschichte. So ist das deutsche Kino auch die Geschichte weißer Fantasien. Bilder des afrikanischen Kontinents, in denen sich kolonialistische Sehnsüchte, Safaritourismus und unberührte Wildnis mit Titeln wie Die weiße Maasai und einer Faszination von Kriegsbildern und traditionell tanzenden Stämmen vermischen. Schwarze Hotelboys, Musiker, Tänzer, Chauffeure und Wilde. Rollen, die früher zu Zeiten der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus die Geschichte eines Anspruchs auf Überlegenheit erzählten. Mit dem Film Toxi entstand 1952 ein Film über afrodeutsche Kinder, den sogenannten Besatzungskindern, der vordergründig um Verständnis für sie warb, sie aber gleichzeitig als Problem begriff. Als 1997 der schwarze Schauspieler und heutige CDU-Politiker im Bundestag Charles M. Huber seine TV-Rolle in Der Alte kündigte und gegen das ZDF Rassismusvorwürfe erhob, wurde er ausgetauscht. 15 Jahre später ging 2012 auch der schwarze deutsche Schauspieler und Moderator Tyrone Ricketts, bekannt als Fahnder der Soko Leipzig, an die Öffentlichkeit.
Dass ein Mensch mit Migrationshintergrund eine normale Hauptrolle spielt, ohne dass es um seine Herkunft oder einen Ehrenmord oder einen Abschiebungsgrund geht oder um die asiatische Prostituierte, das gibt es so gut wie gar nicht. Was fehlt, ist Normalität.
Ist ein Klischee erst einmal da, ist es schwer, es wegzubekommen. Das gilt übrigens auch für das der Araber und Türken im deutschen Filmgeschäft, auf die ich an dieser Stelle nicht mehr eingehe. Insgesamt haben es nur einige wenige Film- und Fernsehschaffende mit Migrationsvordergrund geschafft, sich vor und hinter der Kamera einen Namen zu machen, der fernab von Stereotypen funktioniert. Von gesellschaftlicher Repräsentanz kann also noch immer keine Rede sein. Und so steht ein ehrliches Gespräch über Rassismus in der Film- und Fernsehindustrie nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland noch aus.
Und diese Einschätzung reiche ich gleich mal weiter an den Film- und Theaterregisseur Oliver Hart, der sich als schwarzer Deutscher unter anderem mit der kulturellen Identität der schwarzen Diaspora bei uns beschäftigt hat. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Rassismus in der Film- und Fernsehindustrie, haben Sie das erlebt?
Naja, erlebt, das ist immer so ein bisschen die Frage, worum es da geht. Hallo?
Ja, ich höre Sie sehr gut.
Ich denke, ich höre mich gerade selber. Ich denke, es geht vor allen Dingen um die Repräsentation. In dem Beitrag eben wurde das ja alles eigentlich schon sehr schön ausgeführt. Es geht gerade in den Medien ja um die Repräsentation von Minderheiten oder eben auch sehr oft um die Missrepräsentation von sogenannten Minderheiten. Wie kommen sie vor, wenn sie vorkommen und so weiter. Und wir haben ja vor 10 Jahren diesen Dokumentarfilm Black Deutschland produziert, wo genau diese Fragen verhandelt werden. Und jetzt sind 10 Jahre vergangen und ich habe nicht den Eindruck, dass sich da viel getan hat.
Dieser Film Black Deutschland wurde produziert von unserem Sender, vom Hessischen Rundfunk. War das damals schwer, die Gelder und die Förderung zu bekommen? Mussten Sie sich den Mund fusselig reden? Jetzt können Sie es ja erzählen.
Nee, es war eine Auftragsproduktion tatsächlich vom HR für Arte. Und das mussten wir nicht. Wir hatten zuvor einen Themenabend produziert, Gesichter des Islam. Und der wohl nach Meinung auch der Redaktion und der Programmkonferenz sehr, sehr gelungen war. Und wir hatten im Grunde so eine Art Vorschlagsrecht für einen weiteren Themenabend und haben dann eben dieses Thema angebracht. Der Themenabend, der schaute auf der einen Seite nach Deutschland, auf der anderen Seite nach Frankreich und hatte den Titel Schwarze Haut, weiße Angst.
Und da ging es auch um die Stereotypen, wie Schwarze gezeigt werden, wie Schwarze auf Rollen reduziert werden?
Ich muss sagen, ist es drum gegangen, wobei mir wichtig ist, dass das keineswegs jetzt nur schwarze Deutsche betrifft. Das betrifft jede Minderheit in Deutschland, würde ich sagen. Gerade im Film oder vielleicht noch extremer im Fernsehen, der eben zitierte Tyrone Ricketts, der war auch in meinem Film vorgekommen, also es ist einer der Leute, die wir porträtiert haben, und der sagt es eigentlich, bringt es ja auf den Punkt, also die Repräsentation von Minderheiten bezieht sich immer auf die Minderheiten und nicht auf tatsächliche Charaktere. Das heißt, ein Schwarzer in einem deutschen Fernsehfilm, der spielt nicht nur einen Charakter, sondern der ist auch stellvertretend für sozusagen seine gesamte Gruppe. Und das ist natürlich hoch problematisch, und das betrifft natürlich genauso den Asiaten oder den Türken oder den Eritreer. Es gibt eine große Festlegung in Bezug auf Rollen, das wurde sehr klar. Ich habe mit vielen Schauspielern und Schauspielerinnen gesprochen. Und das Problem ist natürlich nicht, dass ein Schwarzer ein Asylbewerber spielt, sondern das Problem ist, wenn er auf diese Rolle festgelegt wird und eben als Anwalt oder als Polizist oder als was weiß ich eben auch nicht vorkommt. Und das wiederum hat ja auch einen Einfluss auf die Art und Weise, wie die Mehrheitsgesellschaft diese Leute sieht. Wenn ich das gelernt habe, dass ein Türke hauptsächlich als Gemüsehändler vorkommt in einem Film, oder ein Schwarzer eben als Asylbewerber, Drogendealer oder vielleicht als DJ in der Clubszene, die im Film vorkommt, dann prägt das natürlich auch mein Bild. Und mein Punkt heute wäre aber zu sagen, wir leben zum größten Teil in internationalen Stadtgesellschaften, und ich frage, wo sind denn diese internationalen Stadtgesellschaften abgebildet im Film und im Fernsehen?
Ja gut, dafür braucht man gute Drehbuchschreiber, gute Geschichten und ein gutes Angebot, oder?
Ja, jetzt stellen Sie sozusagen die Qualitätsfrage, die ist auch richtig. Man muss aber auch sehen, wo wird denn entschieden, was produziert und finanziert wird. Und man muss sich dann anschauen, glaube ich, wie sind denn diese Gremien zusammengesetzt? Wie sind denn die Redaktionen, die über Themen, über Finanzierungen entscheiden, wie sind denn die zusammengesetzt? Sind die das Abbild unserer internationalen Stadtgesellschaft? Ich würde sagen, in 99% der Fälle nein.
Dinge können sich aber verändern in Redaktionen und auch nach dem Hashtag #OscarSoWhite hat man in diesem Jahr, in der vergangenen Nacht, gesehen, dass mehr afroamerikanische Schauspieler in Hollywood ausgezeichnet wurden als in den Jahren zuvor. Sie selbst haben schon in den USA gearbeitet. Verändert ein Oscar die Rassenkonflikte in den USA? Antwort nein, aber sagen Sie noch einen Satz mehr dazu.
Es verändert nicht die Rassenkonflikte, natürlich nicht. Und ich meine, das ist natürlich ein großer Erfolg. Ich sehe in die USA vor allen Dingen eigentlich so, dass das so eine Pendelbewegung ist. Es ist jetzt nicht das erste Mal, vor 3 Jahren war es 12 Years a Slave, der als bester Film ausgezeichnet wurde. Danach mussten sie sich wahrscheinlich erstmal wieder erholen und haben eben hauptsächlich weiße Schauspieler und Schauspielerinnen nominiert. Aber ich sehe in den USA sehr stark diese Pendelbewegung, dass es einen großen Fortschritt gibt, und auf einen großen Fortschritt folgt dann auch immer sehr schnell ein großer Backlash. Das ist, glaube ich, das, was die USA auszeichnet. Es ist aber eine Bewegung, und diese Art von Bewegung ist schon mehr und besser als keine, wie ich glaube, dass sie hier stattfindet, beziehungsweise eben nicht stattgefunden hat die letzten 10 Jahre, die ich überblicke.
Sie leben in Frankfurt, haben aber auch schon in den USA gearbeitet. Wo ist es eigentlich leichter?
Leichter in Bezug auf was?
Also Aufregungen zu finden, tolle Stoffe zu finden, interessierte Mitläufer, Künstler, ein Ambiente, was Sie eben sagten, so eine internationale Stadtgesellschaft. Das alles ist ja das, was Sparkling ist, was wie ein Champagnerglas sein kann.
Ja, na gut, also internationale Stadtgesellschaften finden Sie natürlich in den USA noch leichter als hier, aber ich könnte nicht sagen, dass es dort aufregender wäre als hier, weil man die Stoffe, die findet man hier genauso, die findet man auch in derselben Vielfalt, weil es ist ja alles da. Man muss es sich ja nur anschauen, man muss ja nur hingehen.
Oliver Hart, besten Dank für Ihre Zeit. Und hier die nächste Filmmusik, die vielen von uns im Ohr ist, aus dem Weißen Hai 1976. Der Komponist John Williams bekam dafür die begehrteste Auszeichnung Hollywoods. In dem Jahr, als diese Filmmusik den Oscar gewann, wurde übrigens der Demokrat Jimmy Carter amerikanischer Präsident. Auch er profitierte jedenfalls ein bisschen von der Unterstützung wichtiger Geldgeber in Hollywood. Im vergangenen Jahr war es auch so, fast das gesamte Hollywood-Establishment bezog Stellung für die Demokratin Hillary Clinton, aber genutzt hat's nichts. Trump wurde am 8. November gewählt und, Überraschung, in den Dankesreden gestern Nacht bei der Oscarverleihung auffallend geschont. Aber in Hollywood ging es eben gestern doch wohl mehr darum, endlich mal wieder schwarze Schauspielerinnen und Schauspieler zu würdigen und natürlich auch schwarze Regisseure. Auch das ist politisch. Und bis dahin hatte die amerikanische Filmakademie einen sehr weiten Weg zurückzulegen.
Als Vanessa Redgrave 1978 einen Oscar für ihre Rolle in dem Film Julia erhielt, verurteilte sie in ihrer Dankesrede jede Form von Totalitarismus und bemerkte dabei, dass weder sie noch die Academy sich einschüchtern ließen von einer so wörtlich kleinen Gruppe zionistischer Ganoven. Redgrave hatte sich seit längerem für die palästinensische Befreiungsorganisation PLO engagiert, dafür im Vorfeld der Preisverleihung Todesdrohungen erhalten, Demonstranten protestierten gegen ihre Teilnahme bei den Oscars. Als ein wenig später der Drehbuchautor Paddy Chayefsky ans Mikrofon trat, sagte er:
I'm sick and tired of people exploiting the occasion of the Academy Awards.
Ich habe diese Leute satt, die die Oscarbühne nutzen, um ihre politische Propaganda zu verbreiten.
For the propagation of their own personal political propaganda.
Der Applaus für ihn war groß. 5 Jahre zuvor hatte eine Dankesrede für Aufsehen gesorgt, die gar nicht gehalten wurde. Der Schauspieler Marlon Brando wurde als bester Darsteller für seine Rolle in Der Pate ausgezeichnet. Doch Brando erschien nicht bei der Verleihung. Stattdessen schickte er die indianische Aktivistin Sachin Littlefeather auf die Bühne, die vor einem Millionenpublikum gegen die Diskriminierung der amerikanischen Ureinwohner durch Hollywood protestierte.
And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry.
Rund 40 Millionen Zuschauer in den USA und viele Millionen mehr im Rest der Welt. Viele Hollywood-Größen, die sich für ein Thema stark machen, nutzen das Podium bei den Academy Awards. Früher taten sich die Verantwortlichen damit schwer. 1993 bezog erst Richard Gere Stellung gegen die politische Situation Tibets. Später in der Show machten sich Susan Sarandon und Tim Robbins für das Schicksal von Dutzenden Haitianern stark, die man wegen ihrer HIV-Infektion auf Guantanamo inhaftiert hatte. Sie waren eingeladen, um eine Oscar-Kategorie zu präsentieren, sagte der Produzent der Show Jill Cates später und fügte hinzu, dass sie die Gelegenheit genutzt haben, um ihre persönlichen politischen Ansichten darzulegen, empfinde ich als geschmacklos, unehrlich und ungeheuerlich. Auch Filmemacher Michael Moore wurde 2003 ausgebuht, als er Präsident Bush wegen des Irakkrieges scharf kritisierte. Doch die Obama-Jahre haben etwas verändert. Aktivismus wurde eher zur Regel statt zur Ausnahme. Patricia Arquette forderte 2015, dass Frauen endlich den gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen sollten.
We have fought for everybody else's equal rights. It's our time to have wage equality once and for all and equal rights for women in the United States of America.
Der mexikanische Regisseur Alejandro Iñárritu sprach über seine vielen Landsleute in den USA.
The same dignity and respect of the ones who came before and built this incredible immigrant nation. Thank you very much.
Er wolle, dass auch die jüngste Generation mexikanischer Einwanderer mit der gleichen Würde und dem Respekt behandelt werde, wie die vor ihnen, die am Aufbau dieser unglaublichen Einwanderernation beteiligt waren, so Iñárritu. Niemand wunderte sich, als Leonardo DiCaprio im vergangenen Jahr zum Kampf gegen die Erderwärmung aufrief. Abgesehen davon hatte sich das Thema Rassismus in Hollywood unter dem Schlagwort Oscars so white durch die gesamte Verleihung gezogen. Passt so etwas zu einem scheinbar oberflächlichen Glamour-Event, in der eine Branche sich selbst feiert? Die Los Angeles Times formulierte es vor wenigen Tagen so: Es passiert gerade so viel, was Konsequenzen für unser Land haben wird. Dieser Moment dürstet nach Substanz. Warum sollte man da nicht auch etwas Belangloses wie die Oscarverleihung mit Ernsthaftigkeit untermauern?
Und das war es gestern, abgesehen von der Panne. Moonlight hat den Oscar für den besten Film. Hier kommt er am 9. März in die Kinos. Gunter Deller, Leiter des Frankfurter Programmkinos, mal sehen. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Kinos brauchen Abspielorte. Können Sie in Ihrem Programm Kino Moonlight zeigen?
Wir können ihn zeigen. Wurde uns auch angeboten. Aber es ist immer so eine kleine, es ist eine Art Programmpolitik. Wie viel Kinos verträgt ein Film in einer Stadt? Und da wurden jetzt erstmal Entscheidungen getroffen, dass er bei uns zum Start nicht läuft, eventuell später. Also es sind immer so Entscheidungen, die von Film zu Film getroffen werden müssen vom Verleih in Abstimmung mit den Kinos.
Wie sehr müssen Sie denn mit den Verleihfirmen feilschen, damit Sie bestimmte Filme überhaupt zeigen können?
Na, es ist schon, man muss schon dranbleiben, ist schon immer ein bisschen, aber es ist gar nicht so, dass es so dramatisch ist, wenn wir einen Film dann nicht zeigen können, weil einfach das Angebot so riesig groß ist gerade. Man muss sich vorstellen, jede Woche starten 10 bis 15 Filme, jeden Donnerstag bundesweit, und da sind vielleicht 5 Filme dabei, die auch für uns in Frage kämen. Das kann man alles gar nicht auffangen, und haben wir uns so ein bisschen spezialisiert auf diese kleinen Perlen, die sonst ein bisschen am Rand runterfallen würden, und nicht unbedingt dann diese französischen Erfolgskomödien, all diese Sachen, die sowieso in mehreren Häusern spielen, das brauchen wir nicht unbedingt. Deswegen unsere Spezialität Dokumentarfilme, ausgewählte Independent-Filme oder Arthouse, jenseits vom Arthouse-Mainstream.
Und in welche Kategorie gehört der gestern als bester ausländischer Film prämierte iranische Streifen The Salesman? Der läuft ja bei Ihnen schon seit einigen Wochen.
Den haben wir gespielt. Genau. Das war auch ein Film, wo wir uns wirklich gleich dran gehängt haben. Ich hatte den letztes Jahr auf der Leipziger Filmmesse schon gesehen und dachte, den müssen wir unbedingt haben. Davon abgesehen, dass wir eh schon von Asghar Farhadi alle anderen Filme auch schon gespielt haben. Und das war eigentlich dann gar nicht so schwer. Wurde dann mit einem anderen Kino aufgeteilt. Wir die Originalfassung, das ist ja auch immer so eine Sache, Originalfassung mit Untertiteln, ist auch so ein Ding, was wir konsequent durchziehen. Man muss das Publikum auch erziehen, und der Salesman ist sehr gut gelaufen. Er ist jetzt nicht mehr im Programm, weil ja, wie gesagt, jede Woche jede Menge Filme nachschießen und wir sie gar nicht so lange im Programm halten können. Leider. Mit einem Saal und 3 Schienen am Abend.
Ja, bleiben wir mal gerade bei dem Saal. Das mal sehen. Programmkino wurde in den 80ern gegründet. Ich glaube Mitte der 84, 80er Jahre. Genau. Ja. Sieht auch heute noch aus wie die 80er Jahre. Ist das Geldmangel oder Programm?
Nee, es wurde viel investiert. Wir haben den ganzen Außenbereich. Wenn man
ich meine das überhaupt nicht abwertend. Ich mag das.
Ja, wir haben natürlich versucht, diesen Stil des Gebäudes zu wahren, also diese Holzdecken, dieses Backstein, das haben wir sogar herausgearbeitet noch, also diese Substanz des Gebäudes, als was Gutes, einfach diese Holzdecke, das ist einfach einmalig, diese Architektur, das war früher mal eine Turnhalle und ironischerweise gehört das Gebäude der Stiftung für Blinde und Sehbehinderte, die auch gern bei uns zu Gast kommen. Wir haben ja auch Filme in Audiodeskription, also es gibt da eine gute Kooperation. Und das Gebäude ist einfach einmalig. Das Kino könnte man gar nicht woanders hin verlegen. Das ist so verwurzelt mit diesem Ort und mit diesem Café auch. Und
Jetzt darf ich mal nach Besitzverhältnissen oder Eigentumsverhältnissen fragen. Da kann Ihnen niemand kündigen oder die Miete verdreifachen?
Ja, doch. Sie stehen in einem Mietverhältnis, aber der jetzige Vermieter ist uns sehr wohlgesonnen. Ist ein großer Kinofreund. Also das war nicht immer so. Aber momentan machen wir uns da keine großen Sorgen. Aber natürlich steht jetzt demnächst auch wieder eine kleine Mieterhöhung möglicherweise an.
Ja, vielleicht sollten Sie ihm einfach lebenslanges, kostenloses Filmrecht
würde er sofort machen.
Ein ganz kurzer Satz noch bitte ganz kurz. Ja. L, der französische Psychothriller mit Isabelle Huppert, ging gestern Nacht in Hollywood leer aus, läuft bei Ihnen aber im Original mit Untertiteln. Wie läuft er?
Ja gut, jetzt ist er in die 21:45 Schiene gerutscht, da hat er ein bisschen nachgelassen, aber vorher war er jeden Tag ausverkauft. Also lief bombig, und klar, bei dieser Presse und diesem ganzen Trubel vorneweg war das abzusehen. Und finde es auch ein starker Film und auch provokativ, wie man es von Verhoeven ja auch in seinen besten Zeiten kennt. Und insofern auch das Richtige für uns. Ich weiß mal,
War aber vielleicht doch ein bisschen zu exotisch als französischer Film für die amerikanische Filmakademie.
Das ist ganz klar, ja.
Gunter Deller vom Frankfurter Programmkino mal sehen. Besten Dank. Und das war der Tag über die gestrigen Oscars in Hollywood, ein Preis und seine Wirkung. Mein Name ist Claudia Sauter. Dieser Komponist heißt Justin Hurwitz. Er komponierte die Titelmusik des Films, der gestern 6 Oscars bekommen hat, La La Land.